Ist das nicht wunderbar, wenn es draußen wärmer wird, wenn Ostern näher kommt? Sag mal, schrecklich, wenn es noch schneit und es soll Ostern sein. Nicht so schön als so diese Zeit, wenn es dann sonniger wird, wenn man merkt, die Wärme hat schon richtig Kraft. Ich habe auf der Fahrt hierher das Fenster aufgemacht vom Auto und dann schien die Sonne so rein und es war warm. Es war warm. Wie machst du das jetzt so, wenn es auf Ostern zugeht? Planst du nur den Urlaub, der da kommt? Die Tage, die du weg bist? Machst du dir Gedanken darüber, wie du so die ganzen Verwandten managst, die dann vielleicht kommen oder zu denen du hin musst? Planst du einfach mal ein paar Tage frei zu machen? Oder bereitest du dich vielleicht sogar richtig drauf vor? Sagst du, naja, Weihnachten ist eh immer so viel Trubel und da ist den Weihnachten feiern und all das drumherum, so richtig inhaltlich Gedanken machen, das schaffe ich dann nach der anstrengenden Zeit nicht. Aber Ostern jetzt, da mache ich das. Bist du einer von denen? Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Meistens rutsche ich so wie Weihnachten so in diese Zeit hinein. Und ich stelle mir vor, wie Jesus so schaut auf mich und sie denkt, ach, diese Flitzpiepe. Wann fängt er mal an nachzudenken? Das mit dem Beobachten ist ja eh so eine Geschichte und ich habe da mal was vorbereitet. Also wirklich vorbereitet. Ich habe ja neulich Kritik bekommen, wenn ich was aufmale, dass das keiner lesen kann. Und ich wollte jetzt nicht wieder den Mattes bemühen mit seiner schönen Schrift. So, jetzt pass auf. Wow, oder? Habt ihr nicht gedacht, oder? Dass ich das so hinkriege? Nee, ne? Ich will euch ein Bild zeigen, was bestimmt einige von euch schon kennen. Haben wir auch schon oft im Gottesdienst. Ich glaube, es ist wichtig, den Zusammenhang nochmal daran zu erinnern. Was soll das sein? Das sieht hochkompliziert aus, aber du hast eine Perspektive, du schaust von oben drauf, du bist auf der Metaebene. Kennst du, das machst du wahrscheinlich ständig in deinem Leben, oder? Du bist nicht so einer, der so durch die Gegend rennt und nicht mitkriegt, was so passiert. Du bist wahrscheinlich immer auf der Metaebene, guckst immer von oben auf alles drauf, du hast alles im Blick, du hast den Überblick. Die anderen rennen rum wie Schafe und schnallen nicht, was so abgeht, aber du hast den Metablick. Hier auch. Du guckst von oben auf einen Tisch. Und auf diesem Tisch steht eine Vase, ein großes, rundes Gefäß und davor steht ein Glas. Und da sitzen vier Personen. Und die haben die Aufgabe, die sollen beschreiben, was sie sehen, was sie wahrnehmen. Und da ist die Nummer eins, der A, der sagt, also Leute, wenn ich mir die Situation so angucke, ja, dann ist es doch eindeutig, was hier ist, was hier los ist. Da steht rechts eine Vase und links steht ein Glas. Klar, oder? Ganz einfach. Jetzt ist B dran und B sagt, also A ist schon cool, ja. Der schnallt die Dinge, der ist in Ordnung, der hat das fast so drauf wie ich, ja. Der hat tatsächlich, ne, der sieht die Vase, der sieht das Glas, hat er wahrgenommen, aber, also eins ist verkehrt, natürlich da hinten steht eine Vase und davor steht ein Glas. Wie der auf rechts und links kommt, ist mir unerklärlich. C sagt, was für Hirnis. Ja. Also die beiden, mit denen komme ich eh nie klar. Ja. Wie die auf die Dinge schauen, das ist mir irgendwie komplett suspekt. Weil eins ist doch klar, da ist links eine Vase und rechts das Glas. Wie kann man die Dinge so verkehrt wahrnehmen? Und die sagt, was für ein Glas? Wovon reden die? Welches Glas? Du guckst jetzt von oben drauf. du schnallst, was abgeht und so macht das Jesus auch. Und so war das, glaube ich, auch an dem Abend vor seiner Kreuzigung. Wenn wir jetzt Ostern feiern, dann erinnern wir uns ja gerne an die Dinge, die so passiert sind, und das ist geschichtlich ja schön überliefert und viele denken an dieses Abendmahl, ne, von Da Vinci, und da ganz toll. So haben die ja da gar nicht gesessen. Die lagen da ja. Die lagen so um das Essen rum. Und ich stelle mir das so vor, dass Jesus sich so die Jungs da angeguckt hat. Und ich sage bewusst Jungs, weil Mädels scheinen nicht anwesend gewesen zu sein. Da waren vermutlich gar keine Frauen. Woher nehmen wir die Idee? Ganz einfach, weil keiner hatte ihnen die Füße gewaschen. Was ja die Aufgabe eines Dieners gewesen sein müsste. Ein Diener war eh kaum mit denen unterwegs, aber Frauen waren oft unterwegs und die Frauen hatten dann die Aufgabe, den gnädigen Herren die Füße zu waschen. Anscheinend war keine da. Und Jesus liegt so mit denen und isst und guckt sie sich an. Seine Jungs, mit denen er jetzt Jahre unterwegs war, die vom Heiligen Geist erfüllt waren schon, die schon Wunder taten, große Dinge taten und vorhatten, große Dinge zu tun. Und Jesus schaut in die Runde. Da wird sich gefragt haben, wann fängt denn einer mal an, die Füße zu waschen? Guckt sich den Petrus an. Er wird gedacht haben, Mann, Alter, du willst hier jedes Mal für mich das Schwert ziehen. Jedes Mal willst du der große Held sein. Jedes Mal sagst du den anderen, was sie machen sollen. Und jetzt? Mensch, Johannes, du sprichst immer so viel von Liebe, so viel von Zuneigung. Und jetzt bringst du nicht die Liebe auf, das Mindeste zu tun? Jakobus, ihr Donnerbrüder, ihr beiden, dass ihr das nicht, ja komm, brauchen wir gar nicht drüber reden. Er wird sie sich angeguckt haben, er wird von oben drauf geguckt haben und wird erkannt haben, was bei ihnen so los ist, wo Judas gerade unterwegs ist mit seinen Gedanken. Der sich gerade so wahrscheinlich gedacht hat, Mann, was sitzen wir hier? Wir müssen das Reich Gottes starten und wenn Jesus nicht mal anfängt, dann werde ich dafür sorgen. Dann kümmere ich mich drum, was er dann auch versucht hat zu tun. Jesus hat es gewusst, er hat ihn gesehen. Er hat gesehen, dass er das Glas nicht sieht, dass er blind ist auf dem Auge. Weil die alle mit sich selbst beschäftigt waren. So wie wir, oder? Sind ständig mit uns selbst beschäftigt. Wir haben den Überblick. Wir sind auf der Metaebene. Ich glaube, dass Petrus wusste, was abgeht. Also zumindest dachte er das. Petrus wird alles gesehen haben. Und natürlich haben die Jungs auch gemerkt, dass keiner irgendwem hier heute Abend die Füße gewaschen hat. Ich meine, es war Passafest. Das ist so, als wenn wir hier reinkämen und keiner würde zum anderen guten Abend oder guten Tag oder Hallo sagen oder irgendwie sowas. Das haben die alle gemerkt. Die saßen nicht da und waren alle, huch, hat ja keiner die Füße gewaschen. Nee, die wussten das. Die haben es gemerkt, jeder hat es gemerkt. Aber Petrus hat wahrscheinlich gedacht, ja, wieso ich? Ich bin doch hier der Macker. Also nach Jesus, ne, da bin ich schon der hier, der. Warum sollte ich denn? Wenn schon kein Weibsvolk anwesend ist, dann, ne? Thomas hat vielleicht gedacht, Hat doch eher keinen Sinn mehr. Oder hat das noch einen Sinn hier, was wir machen? Jetzt rennen wir ja schon 3 Jahre rum und jetzt müssen wir uns noch verstecken. Der zweite Simon hat vielleicht gedacht, mich beachtet eh immer keiner. Noch in 2000 Jahren, wenn sie mich aufzählen, werden sie wahrscheinlich auf meinen Namen gar nicht kommen. Simon, der zweite Simon, wer ist denn das? Mich beachtet eh keiner, wieso ich den, warum soll ich denen noch die Füße waschen? Matthäus hat wahrscheinlich gesagt, Füße. Igitt. Was ist zu fein? Ich fasse doch nicht die Füße von anderen an. Die haben alle ihren Grund gehabt, warum sie den anderen nicht die Füße waschen. Mit welcher Einstellung gehst du so in die Gemeinde? Wie bist du heute hergekommen? Warum bist du hier? Und da habe ich noch ein zweites Bild für uns. Ich brauche 2 Freiwillige, bitte. 2 Personen, die nach vorne kommen zu mir. Wer ist denn so lieb und kommt mal nach vorne? Ja, komm, das finde ich cool. Also, du musst nichts machen, du musst nichts sagen. Ich brauche noch eine 2. Person. Vielleicht noch eine Dame, ne? Das bei uns ist ja sehr Frauen anwesend. Du bist hier stehen. Und du hier, du, guck mal so nach da, ja, so. Guck mal, das ist jetzt die Gemeinde und ich habe noch was mitgebracht. Okay, mach mal deinen Arm bitte so. Und häng das mal so hin wie so ein Kellner. Ja. Also das ist jemand, der hat so ein Tuch, wie so ein Kellner. Der möchte dienen. Ja. Und Julia, du machst mal so. Mach mal so. Aha, so. Ja, das ist eine Gemeinde, in der kommen alle und erwarten, oder? So, und dann hast du eine Gemeinde, da sind Menschen, die sind so. Die haben immer ein Tuch über den Arm. Wenn du da hinkommst, merkst du, die wollen dienen. Die sind da, damit sie mir dienen. In welche Gemeinde willst du gehen? Wo wirst du lieber hingehen? Wo wirst du dich vermutlich wohler fühlen? Danke euch beiden. Das ist ein Applaus wert, oder? Ja. Uraltes Bild haben wir schon oft genutzt. Aber wir vergessen es immer. Die Jungs da mit Jesus zusammen, die haben vergessen, dass ihr ein Tuch überbinden wollt. Und was macht Jesus? Er steht auf und sagt, so, jetzt zeige ich es dir. Wisst ihr, was gut ist? Wir können ja Jesus absolut unterstellen, dass er nicht verzweifelt war, weil sonst wäre er schon seit Jahrtausenden verzweifelt, oder? Sonst würde er mit uns ständig verzweifeln, mit mir. Ja, zum Glück verzweifelt er nicht. Zum Glück kommt er immer wieder. Und ich kann mir vorstellen, wie er mit voller Liebe sich die Jungs angeschaut hat und wird gedacht haben, Alter, ich wusste es halt, aber jetzt kriege ich sie. Jetzt werde ich sie kriegen und er hat sie bekommen. Ja, dann steht er auf, legt sein Obergewand ab und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Arbeit, die dem zusteht, der die niedrigste Stellung im Raum hat. Die Aufgabe, die dem zusteht, der die niederste Stellung im Raum hat. Und Jesus, der Sohn Gottes, der über allem thront, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, kniet nieder und wäscht seinen Jüngern die Füße. Vielleicht hast du schon direkt auch in Erinnerung, dann, wie das abgelaufen ist. Die Geschichte, die da überliefert ist mit dem Petrus. Der zu Jesus sagt, nie und nimmer. Er sagt wirklich, bis in aller Ewigkeit nicht, steht da. In aller Ewigkeit sollst du mir niemals die Füße waschen. Kirchen diskutieren ja sehr oft darüber, welche Bedingungen man erfüllen muss, damit man in den Himmel kommt, oder? Kirchen diskutieren ja oft und meinen, sie wüssten, was man tun muss und was man nicht tun muss, damit man bei Gott sein kann. Und da wird dieses und jenes erwähnt und ich staune immer darüber, woher die das so wissen. Wie klein die Pforte dann immer gemacht wird, dabei macht Jesus sie so groß. Man kann es nicht deutlicher sagen, als es Jesus ständig tut, dass er sagt, glaube an mich und du bist erlöst. Aber hier, an der Stelle, macht Jesus eine Bedingung. Er sagt, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Wenn ich das nicht tue, dann bist du nicht dabei. Er sagt das so. Und deswegen wäscht er ihm die Füße. Ich habe das nie verstanden. Ich habe das nie begriffen. Ich begreife das heute noch nicht. Ich frage mich ehrlich, was hat denn wirklich Füße waschen mit der Erlösung zu tun? Was soll das denn tatsächlich geändert haben an diesem Petrus, an dieser Person aus Fleisch und Blut, dass Jesus ihm die Füße wäscht und sagt, naja, okay, weil Paulus sagt, ja, wenn du mir die Füße wäschst, dann musst du mir auch das Haupt und den Rest und so. Und dann sagt Jesus, nein, du bist gebadet. Aber die Füße, die muss ich dir noch waschen. Und wir können streiten und wir können theologische Feinheiten und irgendwelche komplizierten Dinge entwickeln und uns fragen, warum könnte Jesus das gemacht haben? Und dann können wir herleiten und vielleicht schwierig und kompliziert machen. Aber ich bin mir sicher, Jesus wollte es nicht kompliziert. Er sagt, Petrus, ja, du verstehst das jetzt nicht. Und deshalb, glaube ich, kann Gott damit gut umgehen, dass ich auch manchmal sage, ich verstehe es nicht. Aber einen Tag später lässt sich Jesus Christus ans Kreuz nageln. Und ich bin mir sicher, dass Petrus alles verstanden hat. Weil Jesus dann noch was sagt an dieser Stelle, das möchte ich euch vorlesen, womit ich auch lange immer gekämpft habe und mich gefragt habe, warum so eine Ansage? Und dann so kryptisch. Ja, das ist ja auch so eine Nummer, die Jesus ja gern macht, ne? Irgendwelche Alltagsgeschichten. Und dann kommt so ein kryptischer Spruch, wo man sich fragt, was will er denn damit jetzt sagen? Finde ich immer ganz toll, ne? Wenn du mit jemandem redest und dann kommt da so was Kryptisches. Ja? Er sagt, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr. Jesus sagt den Jüngern, sie sollen sich die Füße waschen. Als die da saßen, ne, und darüber nachgedacht haben, wer müsste jetzt hier wem eigentlich die Füße waschen. Wird jeder gedacht haben und jeder sich sicher gewesen sein, dass es irgendeinen gab, der eher da dran wäre damit. Und Jesus sagt ihnen, wisst ihr was, eigentlich hättet ihr alle daran denken müssen, ihr hättet euch drum schlagen sollen, wer dem anderen die Füße waschen darf. Ihr hättet euch drängeln müssen darum, wer heute Abend diesen Job kriegt. Und wahrlich, ich sage euch, glückselig ist der, der das begriffen hat. Jahrtausende vorher sagt Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir. Also da ist jemand, der sagt, ich habe begriffen, was Gott von mir möchte. Ich habe begriffen, worum es wirklich geht. Der Geist Gottes ist auf mir. Nichts anderes heißt das. Er hat mich gesandt. Also ich habe die Aufgabe, den Menschen zu sagen, worum es geht. Der Geist, von dem manche behaupten, er kam erst nach Jesus. Der Heilige Geist war schon immer da. Und da sagt Jesaja, der ist auf mir. Der wirkt in mir, der wirkt durch mich. Und jetzt sagt er, was die Aufgabe ist. Und dann steht da, ja, könnte da stehen, ja, ihr müsst das und jenes tun und wenn ihr an dem Tag in die Kirche geht oder wenn ihr das tut oder das nicht oder wenn ihr dieses Fest feiert oder wenn ihr die Sachen anzieht oder nicht, wenn ihr mit dem Rock kommt oder mit einer Hose. Was steht da? Der Geist Gottes, meine Aufgabe ist es, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr, zu trösten, alle Trauernden. Ja, kann man es noch deutlicher sagen? Wir diskutieren immer und glauben zu wissen, was Gott will. Und dann verlieren wir uns in Kleinigkeiten und diskutieren gerne über jenes und dieses und meinen zu wissen, was Theologie ist und was sie sagt. Dabei hat Jesus Christus schon immer, seit Jahrtausenden, nur eine Botschaft. Dieses Handtuch zu nehmen, es zu nehmen und über den Arm zu legen. Nur das. Nur das. Es zu nehmen und sich hinzuknien und meinem Nächsten die Füße zu waschen. Das ist mein Job. Nicht zu diskutieren, was richtig und was falsch ist. Es gibt nur einen richtig. Den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Weil wie viel frohe Botschaft hast du letzte Woche so verbreitet? Waren das gute Nachrichten? Waren das Good News? Also gerade in solchen Zeiten fällt es einem ja manchmal leicht. Man hört irgendwas Negatives von irgendwoher und ganz schnell setzt man sich da drauf und meint allen erzählen zu müssen, oh ja, jetzt gehen die Banken auch, jetzt kommt ihnen noch die Finanzkrise wieder. Das wird bestimmt wieder so schlimm wie vor. Oder hast du gute Nachrichten verbreitet und hast gesagt, ja Leute, wir werden auch das schaffen. Wie viel frohe Botschaft hast du letzte Woche verbreitet? Jesus sagt, den anderen die Füße zu waschen, bedeutet, zu anderen hinzugehen und gute Sachen sagen, nette Sachen sagen, freundliche Dinge, Hoffnung machen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Mann, Leute, wie viele Menschen rennen rum und man sieht ihnen an, wie ihr Herz gebrochen ist. Wie schlecht es ihnen geht. Also wenn wir uns hier treffen, dann geht es nicht darum zu diskutieren, was richtig und falsch ist im Sinne irgendwelcher theologischen Konstruktion, sondern es geht nur darum, zu gucken, wer kommt hier mit gebrochenem Herzen rein? Wem geht es gerade nicht gut? Wem soll ich das Herz verbinden, weil es ihm nicht gut geht? Oder ihr? Und das war schon bei Jesaja so. Freilassung auszurufen den Gefangenen. Und wie viele Leute sind gefangen in irgendwelchen Dingen? Der Heilige Geist ist nicht dazu da, irgendwelche Konstruktionen zu machen. Da streiten sich ja dann auch die Gemeinden, was mich der Heilige Geist alles befähigen soll. Was die Kirchen alles meinen, was der Heilige Geist also machen kann. Ja, aber da geht es doch in der... Öffnung des Kerkers, den Leuten zu sagen, bei Gott findest du Freiheit. Freiheit ist eine Zumutung. Auszurufen das Gnadenjahr. Also es gibt die eine frohe Botschaft. Und die sagt, dass Jesus Christus dir gnädig ist. Und zwar immer und alle Zeit, und er war es schon immer und er wird es immer sein. Egal, was du je getan hast und egal, was du je tun wirst, Gott ist dir gnädig. Und das war vor tausenden Jahren so. Das war bei Jesus so und das ist heute so und das wird in alle Ewigkeit sein. Trösten alle Trauernden. Nur wo willst du die Kraft hernehmen? Wie lange willst du das aushalten und schaffen? Also ich könnte mir vorstellen, dass du dich jetzt fragst, naja, meine Güte, und wann geht es mal um mich? Oder? Ich brauche doch auch mal Kraft. Hast du dich mal gefragt, in so einer Situation, in der Situation damals mit den Jüngern, mit diesem Füßewaschen und als Jesus ihnen demonstriert, was Demut ist und wie schön Demut ist und wie gut Demut ist. Hast du dich mal gefragt, was sie geantwortet hätten, wenn man ihnen gesagt hätte, ja, aber morgen, wenn sie gewusst hätten, dass am Tag darauf ihr Herr, ihr Meister, an ein Holzkreuz genagelt wird. Stell dir vor, du würdest Petrus fragen. Petrus, wenn du gewusst hättest, morgen machen sie ihn kalt. Johannes, der Jesus liebte, mit jeder Phase seines Lebens. Wenn man dem Johannes vor diesem Abend mal erzählt hätte, Johannes, das wird der letzte Abend sein. Morgen brechen sie ihm alles weg. Sie machen ihn tot morgen. Selbst die beiden Donnerbrüder, sie werden ruhig geworden. Selbst Judas hätte wahrscheinlich anders gehandelt, wenn man ihnen gesagt hätte, morgen ist der letzte Tag. Und ich bin mir sicher, jeder von ihnen hätte gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dass morgen der letzte Tag ist, dann hätte ich das Wasser genommen und das Tuch. Ich hätte jedem die Füße gewaschen, wenn ich das gewusst hätte. Und weißt du, die haben diese Ausrede. Aber ich habe sie nicht mehr. Und du auch nicht. Wir alle haben diese Ausrede nicht. Wir können nicht hergehen und könnten sagen, wir haben es nicht gewusst. Wenn du mich fragst, Wie lange soll ich das denn machen mit diesem Tuch über meinem Arm? Wenn du mich das heute fragst, dann sage ich dir, mach es heute so, als würdest du davon ausgehen, dass morgen der letzte Tag ist. Mach es so, weil du weißt es nicht. So wie die Jünger es nicht wussten, wissen wir nicht, ob morgen nicht der letzte Tag ist. Aber was wir wissen ist, dass Jesus genau das von uns erwartet. Genau das. Und dass der Heilige Geist dich genau dahin führen will. Ja, gern auch heilen. Gern in Zungen reden. Gern dies und jedes. Aber Jesaja, lange Zeit vor Jesus, sagt, der Heilige Geist ist auf mir. Er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen, Öffnung des Kerkers den Gebundenen, Trösten aller Trauernden, weil das Jahr der Erlösung ist angebrochen. Das ist unser Job, als wäre es der letzte Tag. Lasst uns noch mal gemeinsam beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wie konntest du nur? Wie konntest du nur so radikal sein? Warum konntest du nicht die Gepflogenheit lassen, wie sie waren? Warum musstest du alles auf den Kopf stellen? Herr, warum musst du immer in unserem Leben alles auf den Kopf stellen? Wir haben uns doch so oft und so gern unsere Meriten verdient. Wir fühlen uns so gut damit, dass wir es zu einem gewissen Status geschafft haben, Herr. Es tut uns gut, auf einem Sockel zu stehen. Herr, hilf uns zu erkennen, wie lieb du uns hast. Herr, hilf uns zu erkennen, wie sehr du uns gedient hast. Heiliger Geist, hilf uns zu erkennen, wohin du uns führen willst. Herr, nimm unsere unfertigen Dinge, die wir hier so hinlegen, und wir können dir nur das bringen in diesem Moment, was wir hierher mitgebracht haben. Wir wollen dir sagen, großer Gott, dass du uns die Chance geben sollst, es morgen vielleicht ein bisschen besser zu machen als gestern. Und wir wollen dir danken, dass du immer gnädig mit uns bist und dass du die Geduld mit uns nicht verlierst. Dass du liebevoll bist und bleibst, und hab Dank dafür, Herr, dass du uns jeden Tag die Füße wäschst. Dass deine Gnade ewig währt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und dass wir rein sind durch das, was du für uns getan hast. Und gib uns die Kraft zu erkennen, wo gebrochene Herzen sind, wo Menschen in Gefangenheit leben, und hilf uns zu erkennen, wo wir den Blick dafür verlieren. Führe uns. Führe uns an deinen Tisch. Führe uns dahin, wo wir merken, dass wir für andere da sein sollen. Hilf uns, dass wir nicht glauben, alle Dinge zu verstehen und immer zu wissen, wo das Glas ist und wo die Vase. Dass wir dir vertrauen, dass du den Überblick hast. Und hab Dank, dass wir an dem Platz sind, wo wir sind, und lass uns gütig schauen auf die Menschen, die mit uns zusammen an diesem Tisch sitzen. Dass wir Verständnis haben für alle Sicht der Dinge, dass wir dankbar sind für jede Erkenntnis, die der andere hat, und dass wir daraus gemeinsam die Kraft schöpfen, dir nachzufolgen. Hab Dank für deine Gegenwart, Herr.